keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales from the Pod. Nächste Runde 1992.
Wir sind dabei. Zurück.
Der Stefan.
Hi.
März 24.
Nils.
Oh Gott, sorry. Hallo.
Ja, hallo. So, 1992.
Es geht weiter.
Es geht weiter. So, aber diesmal gezielter. Und zwar habe ich dann drei Platten aus diesem wunderbaren Jahrgang rausgesucht.
Die dir persönlich am Herzen liegen.
Ja,
warum
die,
auch immer.
Genau, warum immer. So.
Ja. Ohne Scheiß, ne? Christian, Arsch, ey.
Soll ich ein Duo hier rausmachen, Stefan?
Ja, ich glaube auch.
Wäre glaube ich cooler, ne? Deswegen, ja. Ich könnte das auch so machen. Ich könnte Nils
einfach stumm schalten.
Hast du ihn gerade gehört?
Was?
Hast du ihn jetzt gerade gehört?
Was soll ich gehört haben?
Ich weiß doch noch nicht.
Ich möchte gerne die Mortel hören.
Ja, so, aber da sind wir noch nicht. Wir hören jetzt erstmal ein paar Storys über die Megadeth-Platte Countdown to Extinction, Sodom Tapping the Vein und Suicidal Tendencies Yard of Rebellion. Und weil er jetzt die drei
Nils, Platten so du kannst dann schon mal gehen und Getränke besorgen. Wir reden dann hier ein bisschen und dann kommst du gleich wieder, ne?
Ja. Fang dir mal an.
Nein, ich möchte. Fang du mal an.
Ich glaube, das Problem hat er ja eben schon angeschnitten, ne? Der hat das halt nicht zur Zeit, als sie rauskamen, gehört.
So, und als. Ja, ist egal.
Ja.
Nils,
ja,
ich würde Dennis ganz gerne mit dem wahrscheinlich für dich schmerzhaftesten Punkt anfangen: Megadeth.
Meinst du wirklich, dass er schmerzhaft ist?
Ja, doch, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, Sodom kriegt er noch irgendwie gewaffelt. Ja. Suicidal kann er sich mit anfreunden, aber Dave Mustaine, die beiden werden nie Freunde.
Boah, ganz ehrlich, also ich glaube, ich habe dieses Album halt das erste Mal jetzt auch mal komplett gehört.
Ehrlich? Ne? Hast du davor noch nie gehört? Krass.
Nee, noch nie komplett durchgehört. Weiß auch warum. nein, das, Gottes Willen, ne? Das ist halt, ich glaube tatsächlich, also Megadeth kennenzulernen, rückblickend 30 Jahre drauf, ist echt total schwierig. Mich nervt die Stimme von dem Typen so hart.
Muss ich mal den Sänger von Alice in Chains.
Ja.
Diesem Video, ja, ja.
Genau, aber auch großartig, wo der den nachäfft.
Da hatten wir in der Gruppe rumgeschickt.
Ja, aber der macht das einfach nur so, einfach nur richtig schön.
Also ich habe mir die Platte angehört. Das sind so, ja, die üblichen, ich glaube so zwei, drei Singles, die da drauf waren, die halt man, an denen man halt nicht vorbeikommt. Ich glaube, das ist Symphony of Destruction, Skin O' Teeth, Foreclosure und so, glaube ich. Das sind so Songs, glaube ich, Sweating Bullets.
Die immer noch in jeder Setlist von denen tatsächlich zu groß.
Das glaube ich tatsächlich auch, weil wenn ich mir so angucke, was da für Chartplatzierungen am Start waren mit, das war schon brutal. Also
ja, ich weiß, dass die in den Top 100 in Deutschland waren tatsächlich, aber...
Also die waren Höchstplatzierungen in Deutschland, waren die mit Platz 15, in Österreich 12, Schweiz 16, in UK 5 und in USA waren die mal schön 58 Wochen drin und auf Platz 2. Also,
wow.
Krass.
Ne, da kann man schon mal sagen, das war auf jeden Fall ein wichtiges Album der Geschichte von denen, sag ich mal so.
Und da frage ich mich tatsächlich bis heute, warum eigentlich?
Ganz ehrlich, ich finde die Platte von vorne bis hinten so hart langweilig. Die dudelt vor sich hin, ist für mich maximal eine harte Rockplatte, aber keine Metalplatte.
Ja, das kann man der Sache näher.
Ich finde auch Symphony of Destruction, finde ich halt so hart nervig. Aber der wurde mir halt auch immer, auch im Roxy damals, immer so vorgeplänkelt und totgespielt. Da klingt es also ultra negativ. Aber mich nervt die Platte halt einfach nur. Ich schaffe die halt nicht an einem Stück zu hören. Die musikalisch.
Konnte ich über ganz viele Jahre auch nicht.
Musikalisch stümpelt die für mich halt so weg. Tut auch nicht weh. Aber den Gesang kann ich echt nicht ertragen. Das ist, nächster Mittel.
Ja, love it or hate it, ne?
Also total,
ist, ja,
total.
Ja, also total. Ist wirklich so. Gibt genug Leute, die mit seinem Gesang da echt massive Probleme haben.
Aber
Ja, oder? Also ist
ja,
das so.
Du, ja. Ey, das ist.
Auf der anderen Seite waren die auf Tour in dem Jahr mit Pantera und Suicidal Tendencies.
Ja,
ich
glaube,
ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein ziemliches Ding war, ne? Also,
ja, also man muss dazu sagen, Megadeth, also für mich dieses Album, ich habe Jahre gebraucht, um da reinzukommen. Wirklich Jahre.
Okay. Das,
ich bin ein riesen Fan der Rust in Peace. Ich liebe auch das Erstwerk und auch die Peace Sales, Who's Buying und keine Ahnung, also auch...
ich mag auch eher die Sachen davor.
Ne? Ja, richtig, also, ganz genau. Ja. So, aber für mich war dieses Album, das war so die Antwort auf Metallicas schwarzes Album. Also ich fand immer, dass Megadeth... ja, also ich glaube, bis zu dem, oder ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt Dave Mustaine die Sache mit Metallica nicht überwunden hat anscheinend. Du hast immer gemerkt, Metallica legen vor, Dave Mustaine legt nach. Und ich sage extra Dave Mustaine, nicht Megadeth, sondern Dave Mustaine, weil der ja auch einen Großteil des Songs einfach geschrieben hat. Und auf jedem Album war ja auch früher diverse Line-Up-Wechsel, bis auf den Bassisten. Naja, da waren ja Dave und Dave. Aber das war ja auch, wie gesagt... Bitte?
Pat und Patrichon.
Richtig. Aber das war halt einfach so eine Sache, du hast immer gemerkt, Metallica legen an vor, er haut dann so auf seine Art und Weise einen hinterher.
Ich fand diese Covergestaltung auch süß, wo dann stand, dass sie sich so ein bisschen, also dass es optisch sich ziemlich auf das Motiv aus dem Unforgiven-Video bezieht von Metallica.
Ja, stimmt, ey, volles Rohr.
Genau, und Mustaine hat dann nur gesagt, er brachte das Artwork indirekt mit der Thematik des Liedes Countdown to Extinction in Verbindung. In der Hauptsache aber sei es ihm, nennen wir es, um ein provozierendes, interessantes Cover gegangen.
Ach ja.
Wo wir genau wissen, so, ja, komm, er kann es einfach nicht lassen.
Er kann es einfach nicht lassen. Und wie gesagt, als dieses Album rauskam, ich habe es mir, glaube ich, so in der Woche, in der es Release wurde, auch gekauft. Hab's reingeworfen zu Hause und war maßlos enttäuscht. Mhm. Maßlos. Also sowohl vom Klang als auch vom Material. Da hat für mich nichts gestimmt. Nichts, rein gar nichts. Ich habe mir nur gedacht, so, was ist das denn für eine Wimpy-Scheiße? Ich war schon in dem Jahr vorher auch von Metallica sehr enttäuscht, als sie das schwarze Album rausgebracht haben. Das hat mir persönlich, also ich fand's einfach nur zum Kotzen damals.
Ja, man hat halt gesagt, die machen das jetzt nur um Kohle damit zu
verdienen. Ja, so, und das gleiche so Gefühl. Kommerzdenken.
Das gleiche Gefühl hatte man bei der Megadeth auch. Das
absolute Sellout-Ding halt.
Ja, genau.
Total. Konnte ich überhaupt nicht tolerieren, wenn ich die Platte heute höre. Also heute höre ich die nicht in Gänze gerne, aber da gibt's wirklich gute Songs drauf, die ich gerne höre, die ich im Nachgang auch, ich sag mal, technisch anders bewerte. Weil als sie rauskam, habe ich mir nur gedacht, was ist das denn? Also auf der Rust in Peace, da knallt die dann so ein unfassbar technisches Repertoire runter und da fangen die dann auf einmal an mit irgendwelchen Lubidubi-Riffs und keine Ahnung was von Drumming.
Ja, man hat das Gefühl gehabt, dass die Härte verloren gegangen ist und dieses Rohe weg ist und das Ganze zu glatt gebügelt ist.
So,
ne?
Kürzer, kompakter, ja, aber das ist genau das Metallica-Ding.
Genau. Ich denke, der Zeitpunkt, wo externe Produzenten mit hinzugezogen wurden zum Songwriting, um halt so diese Professionalität abzubilden. Und das haben wir damals als junge, musikhörende Teenager nicht verstanden in dem Moment.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
Ich würde auch nicht sagen, dass das meine Lieblingsplatte von Megadeth ist. Absolut nicht. Da sind zwei, drei wirklich richtig, richtig gute Songs drauf. Ich mag Megadeth auch total gerne. Aber ich bin halt auch eher bei den alten Sachen. Ne?
Also, ja.
Was sind so deine Songs darauf, wo du sagst so...
Na, schon auch so die etwas bekannteren, größeren Songs von der Platte sind durchaus auch die ich besser hören kann von der Platte.
Ja.
Na, also...
Also ich könnte jetzt gar nicht wirklich einen konkreten Song benennen, weil ich finde, in den Songs, die haben immer Passagen, wo ich sage, boah, ist jetzt aber irgendwie schwierig... Und dann wieder Momente, wo ich sage, boah.
Aber ich finde zum Beispiel schon, Symphony of Destruction ist halt in sich ein geiler Song. Wenn, ne, der hat auch seine Momente, sowohl positiv als auch negativ.
Ja, ja.
Aber ich finde den Song, wenn man den mal ein bisschen weniger als früher Megadeth-Fan und mehr unter, ich sag mal, allgemeiner musikalischer Betrachtung anguckt, für die Zeit.
Ja, die haben mehr Songs auf einmal geschrieben, ne?
Die haben, ja, und auch die Art der Songs und auch die Eingängigkeit der Songs war eine andere. Wenn du dir Holy Wars anhörst, dann wirst, du überflutet von Input. Du kannst überhaupt nicht alles packen. Du musst den Song so oft gehört haben,
ja,
dass du verstehst, was da alles passiert. Und so ein Symphony of Destruction ist halt ein Song, der, ich sag jetzt mal böse, disco-tauglich ist. Mhm. Der halt funktioniert.
Aber der hat diesen Enter Sandman-Aufbau.
Ja, natürlich. Hä, aber das ist so, ja, aber das ist halt dieses Produzierte, dass du halt eine gewisse Eingängigkeit schaffst und die Stilelemente aus der Popmusik in deine Musik holst, damit die halt funktioniert. Weil die halt wiederkehrende Elemente hat, weil du Refrain und Chorus Strukturen aufbaust. Ne? Also das haben die dann auf einmal angefangen auch zu machen, um ein bisschen, das haben wir dann immer so als dieses Kommerzielle, die machen jetzt den Sellout, ne? Das haben wir so wahrgenommen. Das merkst du bei der Platte ganz stark, dass da halt auf einmal anders über Musik gedacht wurde und anders Musik produziert wurde, ne?
Ja, das du merkst das auch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es war schwer, also für mich war es damals wirklich schwer, in dieses Album reinzukommen. Aber wenn ich heute so einige Songs, was ich den Titeltrack Countdown to Extinction oder von mir aus auch Foreclosure of a Dream oder Architecture of Aggression, die haben richtig, richtig gute Momente. Aber dieses, wie das damals war, als die Rust in Peace rauskam, dieses Feeling, wo du einfach nur gedacht hast, wow, das hat dieses Album überhaupt nicht bei mir gehabt.
Genau, also so dieses weggeblastet werden von so einer Platte, ja, das hast du dabei nicht gehabt.
Richtig, aber das ist wirklich so eine Platte, als sie rauskam, weil ich habe 1992 auch mit negativen Sachen tatsächlich so musikalisch in Erinnerung. Wo, was heißt negativ anders? Da waren viele Bands natürlich, die nun aufgrund von Grunge und generell irgendwie Music Industry.
Insgesamt, wenn du drüber nachdenkst, was da für ein Ruck durchging, denk mal auch 92 an die Renewal. Das war auch für alle Crater-Fans ein totaler Hammer vor den Kopf. Ne?
Ja, so, richtig.
Was machen die da jetzt auf einmal?
Ja.
Und
eigenartig war das.
Und davor hast du die Metallica gehabt mit dem Black Album. Dann, ne, du hast so viele Sachen
gehabt. Es waren so Einschnitte auf einmal.
Ja.
Ne? Aber
und es kamen so viele Sachen auch dazu, ne? Du hast jetzt in der letzten Folge auch die Ministry angesprochen.
Ja.
Das war ja auch was ganz, ganz krasses anderes dann zu der Zeit.
Richtig.
Dann hast du diese ganzen Grunge-Bands auf einmal gehabt, dieses ganze Grunge-Thema. Dann, also es war so viel Wandel drin. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich nehmen wir das halt so wahr und wahrscheinlich gibt es den heute für andere in anderen Musikrichtungen genauso. Bloß für mich war das damals so, als ob wir an einer Zeit teilgenommen haben, wo was ganz Besonderes passiert ist, weil da so ein Wechsel drin war. Ich weiß nicht, ob die heutige Jugend dann in 10, 20, 30 Jahren genauso über ihre Zeit nachdenkt, weil dann da irgendwo noch mehr Subbass reingekommen ist in irgendeinen Beatdown oder so. Tut mir leid, dass ich das so ein bisschen gehässig jetzt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Ich finde halt, wir haben da schon in einer echt spannenden Zeit Musik gehört.
Ja, und du darfst auch nicht vergessen, so 90er, wie du schon sagtest, aber auch, es war, glaube ich, auch für die Musiker an sich. Ich meine, Dave Mustaine, der war da irgendwie 31, als die angefangen haben, die Countdown to Extinction zu schreiben. Ich meine, ist ja auch so. Man hat ja als Mensch ja auch so verschiedene Phasen.
Wie vielte Platte ist das von Megadeth?
Oh, das muss ich mal, oder mal.
Vierte, oder?
Nein. Ja, könnte sogar schon sechste oder so.
Nein.
Fünfte, sechste.
Nein. Lass mich mal überlegen, warte mal. Das erste, da haben die So Far So Good, So Far So Good, So What, Rosin Peace, das ist die fünfte, müsste das sein.
Ich sag fünfte oder sechste. Nein, nein.
Ja, du hast sechs gesagt, mehr habe ich nicht gehört.
Entschuldigung. Spul nochmal zurück da.
Ja, okay.
Nee, ich hätte jetzt so fünfte oder sechste auch gesagt. Aber ja.
Ja, da müsste man nochmal einmal genau reingucken. Ey.
Killing is my business.
Ja, peace is health.
So far so good. Rust in peace. So Countdown to Extinction. Fünfter.
Ja. Yes. Siehst du, guck mal. Kann er doch noch zählen. Ja, aber wie gesagt, also da, ich kann mir, man kennt es ja selber, ne? Man ist um die 30. Man ist um die 20 und so weiter. Ja, klar, wenn du um die 20 bist, hast du mehr Pfeffer im Arsch. Bist du auf einmal um die 30, keine Ahnung, ey. Dass sie da vielleicht auch.
Hast du immer noch Pfeffer im Arsch im Gegensatz zu sagen.
Ja, hatten wir mal, aber ist ja egal. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also da die Platte, die ist ja bei mir auf sehr, sehr wenig Gegenliebe damals gestoßen. Einfach heute, ich höre mir die Platte an, wie gesagt, nicht alles finde ich gut, aber ich kann die hören und ich kann die auch hören, ohne zu kotzen.
Und ich finde die, passagenweise auch wirklich
ja, gut. Ja, das auch. Ich sage, deswegen, also Problem ist immer bei mir, zu der Zeit, als sie rauskamen, war ich absoluter Hardline Megadeth-Fan. Hm. Und ich war auch zu einem Zeitpunkt...
Gucken wir mal 2 Jahre in die Zukunft, von da aus gesehen.
Ja.
Denk mal dran, was hast du über die Bleeding gedacht, als sie rauskam?
Sag nicht die Bleeding. Das darfst du nicht sagen.
Ja, aber das war
ja... Ja, ey.
Wenn ich mir
die heute, Wahnsinn, da ist er besoffen.
Wenn ich mir die Platte heute anhöre...
Ist geil.
Ich finde die so geil.
Ja, ich weiß.
Das ist eine der geilsten Platten tatsächlich im Nachhinein. Von den Barnes-Platten. Yeah. Von den Barnes-Platten finde ich schon. Weil die halt so ihren eigenen Groove hat. Und sowas ganz Eigenes hat. Und die total besonders ist dadurch. Aber die war halt auch so, die kam raus und du dachtest, was passiert hier gerade?
Ja, richtig.
So, vor allem nach dem ganzen Zeug davor, ne? Aber wir gehen wieder zurück zu 92. Ich wollte nicht 94 vorgreifen. Vielleicht reden wir ja irgendwann auch mal über 94.
Ja, müssen wir ja anscheinend. Ja, aber wie gesagt, du hast 92, ne? Auf der anderen Seite kamen halt eben auch andere richtig coole Alben raus, ne? White Trash, Two Heaps and a Bean von NoFX zum Beispiel oder von Bad Religion, The Generator.
Ja.
Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ja, also ich möchte da jetzt auch nicht zu lange auf der Countdown vor Extinction da rumreiten. Das ist halt so eine, für mich ist das so eine Wendepunktplatte.
Dann lass uns doch einfach über die Art of Rebellion sprechen.
Auch so eine Wendepunktplatte. Genau, Suicidal. Vorher das vorige Album, ähnlich Lights, Camera, Revolution. Alle warten gespannt auf das neue Suicidal-Album und denken so, boah, es wird da wieder die Thrash-Metal-Kante, die auf der Lights, Camera, Revolution eingeschlagen haben, gnadenlos durchgeführt. Und auf einmal...
Und dann kommt auf einmal mein Lieblingsalbum.
Can't Stop the Running.
Von denen.
Can't Stop.
Ja.
Und auf einmal ist der Herrera weg am Schlagzeug und John Freese, der heutige Drummer von den Foo Fighters, ein unfassbar guter Schlagzeuger, spielt dann auf einmal diese Platte ein. Und ich war am Anfang auch da vollkommen vom Kopf gestoßen.
Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als du die andere Platte mitgebracht hast. Das ist ja meine Einstiegsplatte bei Suicidal gewesen.
Ja, genau.
Und deswegen kann ich der überhaupt nichts Böses, ne? Also
ich auch nicht im Nachhinein.
Ja, aber auch zu dem Zeitpunkt nicht. Für mich war die halt geil, ne? So, also die kam an und ich war einfach glücklich, weil die mich total abgeholt hat und ich die mega gut fand und ich dann von dem Rest auch total überzeugt war. Aber das ist halt für mich meine Suicidal-Platte. Deswegen konnte die mir gar nicht vor den Kopf stoßen, weil es halt für mich die erste war, die mich so abgeholt hat, ne?
Was sagt denn der Nils dazu? Da würde mich mal interessieren, weil du bist ja so gar nicht in Thema Suicidal drin, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber das hält sich bei mir jetzt auch, also ich fühle mich da auch in keinster Weise vor den Kopf gestoßen. Das ist halt wie bei der anderen, die du mit hattest, das war die Lights, Camera, Revolution, ne?
Genau.
Ja. Wo ich festgestellt habe, dass wir die ein halbes Jahr vorher schon mal besprochen hatten. Und deshalb,
Genau.
Da muss ich sagen, also ich habe die Platte mir jetzt 2-3 Mal angehört und ich würde jetzt da genauso das sagen, was ich zu der davor gehört habe. Ja, man hört die Unterschiede, aber ich kann mir das gut anhören. Die hat einen schönen, warmen Sound.
Sound konnten die immer, ne?
Die macht echt Spaß, sich anzuhören. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht meine Musik, aber ich kann die sehr gut hören. Und ich
finde, die hat einen schönen Groove, ne?
Ja, genau. Die ist schön groovig. Ich finde jetzt den Unterschied zu Lights, Camera, Revolution jetzt gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, boah, das ist so, was zur Hölle ist da passiert?
Findest du?
Ja, ich finde tatsächlich, dass die ich finde schon einen relativ realistischen Weiterentwicklungsweg
hat. Genau das ist der Punkt. Wenn du dir die Disco von Suicidal mal durchhörst, von dem Self-Titled über Join the Army hin zu How Will I Love Tomorrow, hin zu Lights, Camera, Revolution, hin zu The Isle of Rebellion. Das war irgendwie logisch. So im Nachhinein betrachtet war das logisch, weil die haben sich ja nie wiederholt. Die haben ja nie irgendwo, zumindest zu dem Zeitpunkt, irgendwie ein Album zweimal gemacht. Die hatten immer Trademarks, die haben sie ausgearbeitet, die haben die der jeweiligen, keine Ahnung, Zeit irgendwie, ist das vielleicht auch ein bisschen mitgeschuldet, in die eine oder andere Richtung mehr ausgeschmückt, mal mehr, an einer anderen Stelle weniger. Und gerade die The Art of Rebellion, ich lieb die Scheibe, wirklich volles Rohr, aber als sie rauskam, da musste ich wirklich, ich musste mich mit dieser Platte auseinandersetzen.
Musste sich reinkämpfen, ne? Ja.
Weil die sowohl klanglich, ne, die war auf einmal warm. Das war ein richtig schöner, dynamischer.
Aber war die Lights, Camera, Revolution doch auch schon vorher?
Nein.
Die
war metallischer.
Die war metallischer.
Das klingt, dieses ganze Setting klingt wärmer. Von der Platte, die ist mehr auf Bass ausgelegt. Also du hörst halt den Bass wirklich sehr schön raus. Du hörst, die Gitarren sind nicht überproduziert, sondern wirklich on point dargestellt, ohne jetzt dir ins Gesicht zu springen. Nicht unbedingt super viel High gehen, zwischendurch immer cleane Passagen, toll produziertes Schlagzeug. Der Gesang ist da nicht so weit im Hintergrund, sondern der ist auch schön mit vorne bei. Da war für Suicidal zu einem Zeitpunkt, ich kannte ich so nicht. Und dann auf einmal kommt diese Platte und ich war echt erstmal geschockt.
Kann das sein? Also korrigiert mich gerne. Ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt, großartig. Aber mir fällt gerade so ein bisschen auf, wir haben jetzt auch schon häufiger mal über Anfang 90er Platten gesprochen. Ja. Und auch, dass Metallica auf einmal so mit Produzenten relativ fett produzieren, Megadeth dann auch nachziehen. Kann das vielleicht auch sein, dass gerade in der Zeit sich immer mehr auch von den etwas etablierteren Metal-Bands bei Produzenten aus dem Pop-Bereich bezogen oder produziert haben und deswegen einfach da so ein Wandel auch in der Aufnahmequalität war, weil wir haben ja vorher echt viel Rotz-Sound gehabt, wurde wirklich, ich sag mal, die Gitarren vom Schlagzeug und vom Gesang kaum unterscheiden konntest, weil alles ein Brei war. Und auf einmal hattest du da Produzenten, die vielleicht auch, weil sie aus der Popmusik kamen, ein bisschen mehr vielleicht auch noch über Tontechnik, über Frequenzbänder, sonst was kannten, dass die ein bisschen aufgeräumter
mit denen gearbeitet haben. Ich glaube auch, das lag auch mit an den Musikern.
Auch die Entwicklung der Musiker selbst, natürlich.
Ja, aber auch so vom Feeling her. Du merkst ja auch, man lernt ja auch selber aus Fehlern. Ja, das ist so, du nimmst was auf und auf einmal denkst zu dem Zeitpunkt, ist total geil. Hörst dir das nochmal an und denkst dann so, irgendwie hätte ich doch ein bisschen mehr da, ein bisschen weniger hier.
Und ja, die Erfahrung der Musiker selbst, sowas dann auch zu verstehen.
Richtig, aber das schwingt ja mit rein. Ne? Du bringst ja deine Vorstellung damit mit an. Und ich glaube tatsächlich, dass die, weil ich glaube, das war auch die erste Platte, so wie ich es gelesen habe, die auch mit, wo die dann mit einer Vorproduktion gearbeitet haben und dann im Vorfeld die Songs arrangiert, geguckt und sonstiges haben, weil normalerweise so, ich weiß halt nicht, keine Ahnung, wie die gearbeitet haben, aber anscheinend war es bei den Platten davor nicht so, dass sie dann erstmal sich dann auch vielleicht auch klanglich mehr mit der ganzen Kiste auseinandergesetzt haben. Und ganz ehrlich, hör dir so einen John Freese an, ey, das ist unfassbar, der Drummer. Das ist so, so geil gespielt, ne, ohne dass das aufdringlich ist, weil das ist ja dann auch, da war ja auch so eine Komponente in auf diesem Album. Du hattest vorher, wie gesagt, diesen, wie ist er, Raymond Herrera? Auf jeden Fall ein Herrera.
Irgendein Herrera.
Gab's ja einige. Fear Factory, Napalm Death.
Ja, wir hatten das Thema schon mal. Ich weiß es nicht mehr.
Genau, richtig.
Namen und so, bei mir.
Genau, Namen, ich weiß. Ja, muss auch nicht. So.
Auf jeden Fall war es R.J. Herrera.
Ach so, er war's. Ja, guck mal.
Ja, der Herrera.
Grüß dich mal. Ja, aber wie gesagt, du hörst halt ein komplett anderes Drumming. Du hörst viel mehr Akzentuierung, die Gitarren. Das ist alles auf einmal anders.
Ja, ein völlig anderer Sound. Ne? Also soundtechnisch haben die sich da massiv verändert, aber auch in ihren Songs selber haben die da einen extremen Sprung gehabt. Ne? Da war halt einfach... Ich will nicht sagen, war auf einmal eine andere Band, weil sie natürlich trotzdem noch ihre
Trademarks hatten. Die waren auch älter,
ne? Aber auch da war, ähnlich wie bei den anderen Sachen auch, da war halt eine gewisse Entwicklung drin und wir waren nicht in der Lage, die Entwicklung mitzunehmen.
Hier ist, musst du lachen?
Ich liebe das Internet. Ich habe jetzt mal geguckt, so wie denn RJ wirklich hieß. Und auf der einen Seite heißt der Ralph, auf der anderen Seite heißt der Raymond.
Ach so.
Okay. Selbst Ralph, das Internet ist sich nicht sicher. Sehr schön.
Fake News, alles Fake News.
Alles Fake News, ja.
Der Ralph. Ja, wie gesagt, heute liebe ich dieses Album. Ich finde es absolut geil. Ich kann jeden Song davon hören. Der ein oder andere Song, der erinnert mich tatsächlich an die Zeit, als ich immer sehr viel Marihuana und so konsumiert habe.
Was?
Ja, ich sag mal so. Ja, also I wasn't meant to feel this, beziehungsweise Asleep at the Wheel. Wenn du richtig breit bist, ist das auf jeden Fall.
Geiler Song, sagst du?
Ja.
Oder geile Songs in dem Fall?
In dem Fall ist der Song halt eben der absolute Knaller mit dem Ei im Background und keine Ahnung. Aber wie gesagt, du hast halt unfassbar gute Sachen da drauf, ne? I'll Hate You Better. Geniale Nummer. Geiles Arrangement, fantastischer Text, ne? Accept My Sacrifice. Unfassbar geil. Da passt auch alles, ne? Nobody Hears. Passt auch alles. Oh, also der für mich einzig nicht wirklich gute Song auf der Platte ist Gotta Kill Captain Stupid.
Aber jetzt gerade nicht so, im Ohr, aber.
Ja, mit diesen komischen Dschungelgeräuschen am Anfang.
Ach so, keine Ahnung, okay.
Der auch ein bisschen schneller war auf einmal.
Aber ich fand den eigentlich, also, ich fand den gar nicht so scheiße.
Ja, der ist ja auch nicht schlecht. Aber im Gegensatz zu den anderen ist er nicht so gut.
Das ja, find ich aber trotzdem, ja.
Ja,
verstehe ich.
Guck mal,
Nils schüttelt nur den Kopf und denkt sich, was erzählen die
Jungs. Lehnt sich zurück und sagt immer, ich habe nicht einen von den Nummern da gehört, aber da macht ja nichts.
Deswegen die gehört aber schon wieder vergessen und das ist auch gut so, denke
ich. Ach komm, lass ihn mal. Deswegen, ich will Nils jetzt wieder auch in unsere gesellschaftliche Mitte zurückholen und ich würde sagen, wir reden jetzt noch mal einmal über Sodom Tapping the Rain.
Erstmal, bevor wir zu Sodom kommen, ist ein guter Übergang, muss ich immer noch ein großes Dank an euch sagen, dass ich dank eurer Hilfe meinen Ausflug nach Gelsenkirchen-Ückendorf überlebt habe. Meine längste Zeit in Gelsenkirchen habe ich somit mit euch beiden verbracht. Ich finde, das muss ich jetzt mal so sagen.
Ne? Ja, das war
gern geschehen.
Ja.
War doch schön, oder?
Alter Schwede. Schön fand ich auch.
Aber schön, also Entschuldigung, aber schön finde ich, dass das jemand sagt, der aus Duisburg kommt.
Pass mal auf, du blödes Arschloch. Ja? Ohne Scheiß. Also zwischen dem Teil, wo ich aus Duisburg komme und Gelsenkirchen,
aus Duisburg.
Nee, pass mal auf, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Leute mit so wenig Zähnen gesehen wie an dem Tag.
Ja. Duisburg.
Nee, ja. Gelsenkirchen.
Stefan, hast du ihm gerade zugehört?
Das ist in Duisburg gewesen.
Ich kann sagen, Alter, der beschwert sich über Gelsenkirchen und kommt aus Duisburg.
Oh, Scheiße. Das ist ja bald vorbei.
Ja,
ich glaube, in Duisburg kommt natürlich auch an, auf welcher Rheinseite du da unterwegs bist und wo genau.
Auch
in
Gelsenkirchen.
Das kommt auch auf die Rheinseite. Aber sind wir ganz ehrlich, wir waren jetzt nicht gerade im Creme de la Creme-Stadtteil von Gelsenkirchen.
Nein, waren wir auch nicht, nein.
Nein, wir waren im absoluten Normalviertel von Gelsenkirchen.
Es war nicht Rothausen. Das war, ja, aber es war trotzdem sehr sportlich. Aber nur gut.
Ich fand das schön.
Ja, du.
Ich hab mich heimisch gefühlt.
Lustig war's. War
interessant.
Das ist schön.
Ja,
schön,
dass du dich heimisch gefühlt hast. Ne, da können wir ja demnächst ja auch die Auflösung geben, was da los war, ne?
Was wir in Ückendorf gemacht haben.
Wir haben
eine große Exkursion gemacht.
Ja.
Eine
wir waren auf Klassenfahrt.
Wir waren auf Klassenfahrt, genau. Wir haben alte Schulfreunde getroffen.
Genau. Nils hat dann gesagt so, hey, was mit deinen Zähnen passiert? Und so.
Warum sind deine Haare auf einmal blau?
Ja, hey, wow, ist das hier ein Wohnwagen? Ach nee, das ist ja ein Bauwagen.
Das war eher ein Verschlag, aber auch nicht mehr. Ja,
sicher. Was ist denn hier los? Ja, also, wow. War schon sehr interessant.
Egal.
Gelsenkirchen.
Sodom.
Tapping the Rain.
Wie bist Never du nur von da auf Gelsenkirchen-Ückendorf gekommen?
Komisch, oder?
Das gar nicht.
Absolute Frank-Elster-Überleitung. Ja.
Das ist unglaublich. Ja. Also, ich bin immer wieder erstaunt.
Zu Recht.
Ja, zu Recht.
Komm mal raus jetzt.
Tapping the Vein. Ich überlege gerade, wir hatten ja schon mal über das Thema Sodom gesprochen. Und,
nein.
Da habe ich ja mal erzählt, dass der einzig große Kontakt mit Sodom halt diese Best of 10 Black Years war, die ich in meinem Besitz habe.
Ja, genau.
Ich muss aber einfach mal sagen, die Tapping the Vein ist, finde ich den Angel Ripper vom Gesang her mega geil.
Das ist richtig gut, ne?
War richtig, ohne Scheiß. Also, da, also und ich denke mir so, warum singt der nicht immer so? Weil das ist so, da ist so eine schöne Death-Metal-Kante drin. Also generell auf dem Album, das ist halt meiner Meinung nach deutlich mehr Death Metal als Thrash.
Wird ja auch als Thrash-Death-Album irgendwie tatsächlich auch geführt. Ne?
Geht ja, und gut. Da haben die auch auf der Platte diese ganze Black-Kante so ein bisschen weggelassen, finde ich.
Ja.
Also die sind da wirklich schnell und hart unterwegs. Aber
richtig schnell und richtig hart.
Also für mich einer der lustigsten Songs auf jeden Fall Wachturm auf der Platte.
Ja, absolut.
Oh ja, ja, ja.
Großartig.
Ja.
Also der Text, ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich nur dran denke. Der ist so lustig einfach. Und ich glaube, danach fing das dann ja auch an mit, was war dann
noch? Ja, danach kam die EP, aber Better mit Sahne.
Aber ne? Better mit Sahne, nee, ja. Aber. Ja,
Better mit Sahne.
Was hatten die denn noch? Stumme Ursel? Nee.
Ja, das kam dann später, das kam
ja.
Mal, das kam
ja,
später.
Ja, aber das war dann ja irgendwie so, dass sie dann, dass er dann ja angefangen hat, immer solche
Sachen zu machen. Von welchem Album war die Bombenhagel?
Agent Orange.
Ah, okay.
Die war auch danach.
Nein, die war vorher.
Nee, die war davor. Die war davor, ja, genau. Danach war die Better of Dead, ne?
Nee, die war vorher.
Oder war die auch davor?
Ja.
Better of Dead war das Album davor, die war von 90, dann von 89 war die Agent alles Orange.
Ja.
92
war
da.
Was war denn nach Dead?
Ich hab da Cover vor Augen, ey. Fuck. Mein Gott, wie hieß die nochmal?
Platz 56 in den deutschen Charts. Kannst du mal machen in der Zeit, ey.
Get What You Deserve, die war von 94. Ach, und zwischendurch haben die hier die EP, aber bitte mit Sahne gemacht. Aber wie gesagt.
Erstmal wieder abgeholt, genau.
Genau. Aber auf der Tipping the Vein, das ist ja das erste Album, damals mit dem Andy Brinks
mit
gewesen.
Mit dem Brinks,
Und, ey, wie gesagt, als dieses Ding rauskam, viele Grüße, Yogi, du weißt Bescheid, der hat sich die damals gekauft. Boah, ich hatte noch die, also ich war immer Verfechter von der Agent Orange.
Mhm.
Und dann kam ja die, Better of Dead raus. Boah, die fand ich schon sehr, sehr melodiös.
Das war diese etwas langsamere Platte.
Genau, die ist ein bisschen langsamer, aber ich finde, die hat super fiese, geile Momente.
Ja, das auch, aber die war ja damals so, du hast halt Agent Orange und die Alben davor so dieses Ding und deswegen habe ich jetzt auch extra die Tapping's Vein, weil die haben genau das Umgekehrte gemacht. Ne? Man hatte, wie gesagt, durch Agent Orange dieses Thrashige. Dann kam die Better of Dead und da war dann so ein bisschen Dampf rausgenommen. Ne? Und
ja, zumindest Tempo rausgenommen, ne?
Ja, aber auch ein bisschen Dampf rausgenommen. Ne? Also die Gitarren waren nicht so distorsch, also nicht so verzerrt und so. Das war halt eben alles ein bisschen kontrollierter.
Weil die haben ein bisschen, ich glaube, die haben da wirklich versucht, ein bisschen mehr Atmosphäre zu bauen, ne?
Ja, das mag durchaus sein. Und dann war eigentlich so meine
Sorge.
Also, ja, richtig, dass sie dann noch luschiger werden, in Anführungsstrichen, tatsächlich. Ne, man, wie gesagt, siehe Metallica, siehe Megadeth, siehe viele, 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 viele andere Bands und auf einmal bringen die Tapping the Vein raus. Und
ich habe damals den Pulli von der Tapping the Vein gehabt, da war dieser Soldat, dieser blaue Soldat mit dieser Infusion Arm drauf, ne, der so nach unten guckt,
ganz genau,
mit diesem Maschinengewehr. Den habe ich als Pulli gehabt, da war ich stolz wie Oscar, dass ich den Pulli hatte, ey. Meine Fresse.
War auch geil. Das Ganze drumherum, wie gesagt, ey, die Platte, die rumpelt ja auch wie Sau. Ich glaube, der Chris Witchhunter hat da tatsächlich nicht seine beste Performance gezeigt. Aber trotzdem ist sie so abgrundtief fies. Die ist richtig, richtig fies. Alleine das Song ist hier Body Parts, ey. Was ist das für eine Nummer, ey? Was der Andy Brinks an der Gitarre da rausgeknallt hat, ey, was ist das für eine Geschwindigkeit?
Also absolut, jenseits von Gut und Böse. Ja, in der Zeit absolut atemberaubend.
Ja, wirklich. Nein, und deswegen, also für mich ist so dieses Album tatsächlich in 92 so der Gegenpol zu vielen anderen Sachen, die da kamen. Wie gesagt, Creator, Renewal, die haben da was anderes gemacht. Fand ich geil, überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, man hatte immer Megadeth, man hatte Metallica, man hatte so viele andere Bands, die dann sich von diesem ganzen ich sag mal Grunge und Rock, der dann irgendwie kam, auch vielleicht auch haben mitziehen lassen. Später auch Anthrax, Sound of White Noise kam ja dann auch, oder beziehungsweise war dann auch schon. Und auf einmal kommt Sodom. Und das war für mich damals so, wow, wo ich gedacht habe, ey, das ist natürlich geil. Damit haben sie mich dann wieder gehabt.
Ja.
An der Stelle. Aber wie war das denn für dich, Stefan? So, als sie rauskam, die Tapping the Vein.
Ich habe bei denen tatsächlich, ja, von der Reihenfolge so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich nicht weiß, was zuerst rauskam und was ich zuerst gehört habe. Ne? Also das fällt mir bei Sodom total schwer, weil ich die nicht in die Reihenfolge bringen kann, wie sie erschienen sind, dass ich sie auch so gehört habe, sondern ich glaube, ich habe die in irgendwelchen anderen Reihenfolgen gehört. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mit Tap in the Vein gestartet habe bei Sodom. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß aber, dass ich absoluter Tap in the Vein Fan war. Ich habe die geliebt, die Platte. Auch viel mehr als alles andere von denen. Das war für mich so das Highlight-Album von der Band. Ich habe aber auch die Better of Dead total geliebt, weil die hatte sowas an sich, was mich total gecatcht hat, was mich total abgeholt hat. Obwohl die so ruhiger, langsamer, cleaner war. Ja,
die war irgendwie anders, ne?
Aber die hat einfach so viel Emotion irgendwie ausgelöst bei mir. Ich fand die einfach total catchy. Die hat mich total mitgenommen. Und Agent Orange zum Beispiel ist eine mega geile Platte. Hat für mich aber nicht so den Impact, Sodom-Impact gehabt, wie die Tap in the Vein.
Die war aber auch sehr, sehr ungewöhnlich, die Tap in the Vein. Sowohl vom Klang, weil die Gitarren sehr gescoopt, sehr dumpf.
Ja, aber ich fand das Gesamtarrangement von der Platte, die war halt fies.
Ja, die richtig, die war einfach nur abgrundtief asozial.
Die war fies, die war böse, die hat, also die hat auch sehr gescheppert, ne? Also die von der Qualität her der Aufnahme, wie du schon gesagt hast, ne, da werden halt auch Schlagzeug, da darfst du keinen Klick anmachen. Die ist ein bisschen am Leiern.
Das war ja unser letztes Album mit dem Witch Hunter, ne?
Ja, genau.
Dann war der Atomic Steif.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir haben so viele komische Namen gehabt, da weiß ich nicht mehr. Nein, aber die Platte ist, ich könnte heute die Songtitel nicht mehr sagen alle, aber ich weiß halt, dass ich die Platte rauf und runter gehört habe. Ich war stolz wie Oscar, als ich mir dann irgendwann davon mal den Pulli geholt habe. Den habe ich getragen, bis er auseinandergefallen ist. So wie man das halt früher Sachen gemacht hat. Ne? Das war halt einfach... zu der Zeit hatte ich lange Haare. Das weiß ich noch. Lange Haare.
Ach, wie schön.
Metal-Pulli, Stretch-Jeans, wie man halt so in der Zeit unterwegs war, ne? Unglaublich. Aber.
Ja, jetzt, also Entschuldigung. Du hast zu dem Zeitpunkt Florettfechten gehabt, ne?
Oder? Nee, das war später.
Das war später.
Ich glaube, ich habe
da nämlich auch enge Hosen angesagt, oder?
Ja, da waren besonders eigentlich sind sogar Knickerbocker, wenn man mal wirklich, weil die gehen ja nur was. ich bin nicht gerade, wann habe ich denn angefangen? Mit 13, glaube ich. Das muss so 13, 12. Ja, ungefähr, knapp danach.
Ja, aber also ich würde auf jeden Fall sagen, für mich, wenn wir über Sodom sprechen, ist das die Sodom-Platte. Na, also dann kommt für mich an zweiter Stelle wirklich die Better of Dead. Auch wenn die für viele wahrscheinlich sehr, sehr viel weiter hinten kommt. Aber ich liebe die Platte einfach, weil die halt einfach auch mega ist. Und erst dann kommen die ganz alten Sachen und die Orange. Das ist halt, weiß ich nicht, die beiden Platten. War meine Zeit mit Sodom halt.
Von den drei Platten, die wir heute bequatscht haben, Countdown to Extinction, Tapping the Vein und The Art of Rebellion. Welche ist dann die Lieblingsscheibe von den dreien?
Boah, das ist hart, weil ich zwischen der Art of Rebellion und der Tap in the Vein schwanke.
Ja.
Weil, also die Countdown ist halt einfach nicht das beste Megadeth-Album, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Genau. Da gibt's einfach andere, stärkere Platten, die ich bevorzugen würde. Aber da sowohl die Art of Rebellion von Suicidal meine Lieblingsplatte ist und auch die Tap in the Vein von Sodom meine Lieblingsplatte ist.
Ist ja wahrscheinlich Tapping the Rebellion, ne?
Tap in the Rebellion, genau. Tatsächlich, glaube ich, hat mich die Tap in the Vein stärker beeinflusst als die Art of Rebellion, weil ich noch stärker in diesen ganzen Death-Metal-Kram danach gegangen bin. Darum glaube ich tatsächlich, dass die Sodom da noch ein Stück davor steht.
Okay. Deswegen würde ich es dir auch heute überlassen, einen Song auf die Playlist zu knallen. Genau, deswegen Herzchen. Ja. Und ich würde dann nicht sagen, dass wir von allen drei Platten Song nehmen, sondern wirklich von der Tapping the Vein ein. Damit sollte auch gut sein.
Ja.
Welchen hätte ich denn gern?
tatsächlich einfach, obwohl ich kein großer Freund von diesen Spaß-Songs bin, fand ich trotzdem,
der Wachturm.
Wachturm ist halt einfach so ein unglaublich lustiger Song. Alternative wäre halt Body Parts, der halt auch einfach mega, mega fett ist.
Ja.
Das wäre dann halt so die, ich sag mal, die musikalische Variante wäre Body Parts und die, ich sag mal, der 13-jährige Stefan, der sich über den Text kaputt lacht, findet halt den Wachturm sehr lustig.
Sehr.
Also zwischen den beiden.
Leck mich am Arsch. Was für ein Quatsch, leck mich am Arsch.
Morgens um 8, mitten in der Nacht, es klingelt an der Tür. ja, nee, komm, lass mal Body Parts nehmen. Ist vielleicht,
jawohl, ja. Danke.
Okay.
Beste Wahl.
Packen wir drauf.
Auf jeden Fall. Du hast mich nicht enttäuscht.
Also ich habe schon hart geschwankt, ne? Weil ich finde halt auch Wachturm einfach super lustig. Ja. Aber ja, Body Parts ist halt einfach brutal.
Ja. Aber ich merke auch gerade, ey, ganz ehrlich, wir waren, glaube ich, selten so ernst irgendwie beim Podcast gefühlt, oder? Weil halt irgendwie auch so Sachen sind,
weil ich nicht so viel rede.
Ja, der Spaßfaktor ist dann irgendwie weg, ne, wenn die so ist.
Nee, endlich können wir mal ernste Themen besprechen, wenn.
Ja, ich merke, also ich bin.
Wenn der Nils mal die Fresse hält, ja, schön.
Richtig! Ja, aber irgendwie wird man bei solchen, ich sag mal, latent nostalgischen Sachen auch irgendwie mal so ein bisschen ernster. Deswegen, also ich hoffe, da war auch für euch soweit okay hier.
Na, ich finde ja tatsächlich, dass das einfach eine Zeit ist, wenn wir dann irgendwann über Nils 92 sprechen, also über 94, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann da auch Sachen mit bei sind. Das war ja so der Anfang von allem irgendwie gefühlt.
Ja, ja.
Und da sind halt so viele Sachen bei. Ich habe ja auch total Problem damit, weil da so viel auf einmal auf einen eingeprasselt ist, dass ich das auch gar nicht richtig in eine Reihenfolge bringen kann. Dass ich genau sagen kann, da war erst genau die Platte und dann kam genau das hinterher und dann das. Das fühlt sich an, als ob einmal so ein großer Haufen Input auf einem abgeladen wurde und alles auf einmal in diesen Trichter gefallen ist. Und natürlich, wenn wir über solche Platten reden, da kommen total viele Erinnerungen auch hoch, wo du halt denkst, ja, damals war ich halt am Albers zu der Zeit, Schule war so semi-interessant, fing's halt an, so auch so ein bisschen, ich sag mal,
Busen gut zu finden.
Ja, ich glaube, das das sicherlich auch, aber auch so, auch die, man denkt halt auch, gerade wenn man über solche Sachen nachdenkt, an die ersten Diskussionen, die es auch zu Hause gab, weil du solche Mucke gehört hast, deine Eltern nicht verstanden haben, was du da für Musik hörst, dann hast du auf einmal die langen Haare gehabt, hast Metal-Klamotten getragen mit den Shirts, wo es Diskussionen um die Sachen geht.
Und deine Eltern haben sich gefragt, was haben die falsch gemacht.
Genau, und solche Sachen kommen dann natürlich auch mit einfach im Kopf durch, wo du dann halt drüber nachdenkst und dann so diese ganze Zeit so in so einem, nicht richtig Flashback, aber es gehen halt einfach so ein paar Ideen durch den Kopf oder so ein paar Sachen durch den Kopf, wenn du so über so Sachen redest.
Also ich erinnere mich auch noch, dass ich von der Schule nach Hause geschickt wurde, mich umziehen.
Ja, das...
Meinem Religionslehrer damals mein Fuck Me Jesus Shirt nicht gefallen.
Und alle haben sich gefragt, ey Maike, warum hört der denn nicht Tour Unlimited, ey? Genau. Oder U96?
Wobei, das habe ich auch.
Mit dem Joyride.
Nils war der Joyride mit den Army of Lovers zusammen, ne?
Boah, ja, Army of Lovers, ey, mega gut, ey.
Ja, aber, also wie gesagt, ne, ich glaube, das ist gar nicht jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwo so ein Problem darstellt und man deswegen jetzt hier irgendwie so ein bisschen weniger kichernd über die ganze Nummer redet. Aber ich glaube halt schon, dass das irgendwie viel im Kopf auslöst, ne? So, dass man da viel nachdenkt. Und ich fand das total spannend, mich auch durch so viele Sachen durchzuhören. Weil da echt auch viele Situationen wieder so in den Kopf gekommen sind, ohne dass ich jetzt so ganz konkrete Bilder hatte, aber so Menschen, mit denen du da Zeit verbracht hast, was du gemacht hast, wie du gemacht hast vollkommen. Und so. Total spannend.
Was ich zum Beispiel auch total spannend fand, war so dieses, wenn ich mir die eine oder andere Platte so gerade aus dem Death Metal Genre angehört habe, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, ist ja Atrocity. Ja. Ja, die gehörten ja damals dann auch dazu. Gorefest. Ja, da war ja, die hatte ich viel, viel härter in Erinnerung.
Ja, ja.
Wenn ich da heute reinhöre, dann denke ich,
boah, das ist eine Lulli-Scheiße, ne?
Ja.
Aber Gorefest besonders, das ist so langweilig.
Autobahn. Ja. Aber egal. So. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann Finish für heute. Bodyparts kommt auf die Playlist.
So sieht das aus.
Und nächste Woche starten wir dann damit, dass jeder von uns dann eine spezielle
92er-Platte in den
Genau, 92er-Platte dann reinhaut. Und dann haben wir dann quasi drei Folgen noch und den Monat abgekaspert.
Dann ist der Monat zu Ende und dann haben wir einen Monat lang 92 beredet.
Genau.
Beredet.
Beredet. Berated haben wir dann. Und alle Leute, die da gehört haben, die denken sich dann, oh, boah, können die nicht mal über 94 reden oder 95? Da können die nicht einfach mal die Schnauze halten?
Machen wir aber nicht.
Genau.
In diesem Sinne.
Nächste Woche, ne?
Es war mir eine Freude, Jungs.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Ciao.